Wir sind online. Hallo Simon.
Hallo Ole. Hallo Online-Welt. Wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut. Ich hatte gerade einen Mittagsschlaf gehalten. Ich bin heute schon wahnsinnig früh aufgewacht, so um 5 Uhr.
Ich
und
auch.
Konnte nicht mehr einschlafen.
Mein Gott, und wir sind gleichzeitig aufgewacht.
Ja, dann habe ich irgendwie so ein bisschen rumgelegen und Sachen nachgedacht, auch was ich heute mit dir besprechen möchte und so weiter. Und dann, also ich hatte mir schon vorher Gedanken gemacht, aber dann nochmal so ein bisschen präzisiert. Und dann, ja, musste ich halt einfach ganz normal arbeiten gehen und dann 5 Stunden. Und dann habe ich einen Mittagsschlaf gemacht. Vorher
aber
noch Holz gehackt fürs Feuer.
Ah ja, stimmt. Du wohnst ja auf dem Land.
Also ja,
hast du gestern Pilze gesucht?
Nee, ich war am Wochenende in Berlin kurz. Ich habe dich leider nicht sehen können, weil ich musste noch Kram umziehen. Es war sehr kurzfristig.
Ich habe gesehen,
und sehr
du bist an einem sehr schönen Haus vorbeigefahren. Magst du vielleicht kurz davon berichten?
Ja, also ich kann euch auf jeden Fall sagen, ich bin wieder bei Jasmin Kosubek. Also ich hatte ja...
Achso, das meine ich Auftritt. Jetzt gar nicht. Ich meinte,
zur Hinführung.
Ja.
Ich hatte ja schon letztes Jahr da... Nee, war das letztes Jahr? Keine Ahnung. Also vor ein paar Monaten da meinen Auftritt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich wirklich der erste offen Linke war, der sich in so eine eher rechte oder rechtspopulistische oder rechtsoffene, sage ich jetzt einfach mal... Nee,
kannst du vielleicht
nochmal
beschreiben, wer jetzt in Kosebeck ist für die Leute, die...
Also es ist ein Interviewkanal und... Jasmins Gäste sind, würde ich sagen, aus eher so einem libertären, konservativen, rechtspopulistischen bis wirklich auch rechten Spektrum. Also Martin Sellner war letztens da und genau, ich wurde dann interviewt, weil ich hatte ja 30 Anti-Woke-Bücher gelesen und habe die eben durchgearbeitet, da Kritik mitgenommen und wurde dann entsprechend von Jasmin befragt. Und jetzt hat es sich ergeben, also ich kann darüber sprechen, weil Jasmin auch schon eine Story gepostet hat, dass ich jetzt mit dem konservativen Psychologen Warnan, so heißt der im Internet, also der ist eigentlich Warnan Hannes-Ferren, mich zusammensetzen konnte. Und wir haben fast 3 Stunden diskutiert über bestimmte Themen. Also es war richtig lang auch. Ich denke, wenn die Folge draußen ist, können wir auch nochmal drüber sprechen, auch was so diese Polarisierung ist. Wir müssen unsere Bubble-Formate bringen oder nicht bringen. Wie ich mich da geschlagen habe, ich weiß es nicht. Es sind natürlich immer viele Zweifel, die damit einhergehen und auch ein bisschen Ängste. Jetzt einfach, konnte ich so scharf genug sein, wie ich sein möchte. Natürlich ist, wenn man sich zusammensetzt und wirklich nicht nur auf Konfrontation aus ist, immer auch eine gewisse Offenheit gegenüber der anderen Person wichtig und auch gegenüber ihren Argumenten. Und das büßt natürlich an Schärfe ein. Wir sind heute so gewohnt, in Talkshows uns hinzusetzen und so, wir wissen, okay, es gibt 4 Minuten und 30 Sekunden Redezeit für eine Show von maximal einer Stunde. Das heißt, du musst in diesen 4 Minuten alles raushauen. Und dann kannst du hart sein, dann kannst du krass sein. Es wirkt irgendwie immer heftiger, als wenn du dich wirklich hinsetzen möchtest und eben nicht nur so ein Anschreiformat machst, wie so Jubilee oder so, sondern wirklich dich fast 3 Stunden lang mit fast keiner Moderation. Also Jasmin hat da wirklich nur geguckt, dass wir nicht zu krass überziehen und wir haben schon krass überzogen, dass wir unsere Argumente austauschen können. Ja, und ja, ich bin einfach gespannt, ob ich es hinbekommen habe oder ob ich da auch ein Stück weit gescheitert bin. Das werden wir aber dann sehen. Ich denke, das Interview kommt relativ bald. Auf jeden Fall bin ich ja mit dem Taxi dahin gefahren, weil ich in so flatterigen Outfits einfach lieber mit dem Taxi fahre, statt dann irgendwie eine Stunde lang durch die Stadt zu gurken mit S-Bahn und U-Bahn und so weiter und dann so zerknittert anzukommen. Und dann bin ich doch tatsächlich an unserem ehrenvollen Schloss Bellevue vorbeigekommen. Dem Sitz des des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, deinem liebsten Demokratie-Influencer.
Ich wollte gerade sagen, vom Nummer 1 Demokratie-Influencer der Bundesrepublik. Toll.
Ja. Toll.
Schön. Ich freue mich auf die Folge. Ich war auch schon bei Jasmin Kosebeck und das ist tatsächlich so die Frage, wie antagonisierend dann man da auftritt. Weil
ja,
es
also
ist ja keine
voll.
Ja.
Ist man ein Feigenblatt, deradikalisiert man ein Stück weit auch diesen Kanal, weil man einfach also klar, wenn ein Kanal nur Rechte einlädt und keine Linken mehr kommen, weil die auch einfach nicht mehr kommen wollen, dann ist irgendwann der Weg gezeichnet sozusagen.
Ja.
Aber wenn die Neugier da ist und die Offenheit, in diesem Falle von Jasmin, auch Leute einzuladen, ja, dann würde ich sagen, dann muss man es halt auch annehmen. Ist ja nicht so, dass man Rechten eine Plattform gibt. Also wenn überhaupt, geben Rechte uns eine Plattform heutzutage.
Die sind der Mainstream und die haben mehr Reichweite.
Also es vermessen die Realität zu sagen, wir geben Rechten keine Plattform oder keine Reichweite. Das ist einfach...
Das ist andersrum.
Die Umkehrung der Mächteverhältnisse.
Ja.
Leider, möchte man sagen.
Und ich meine, also was ich an Jasmin Kosebeck tatsächlich appreciate, ist, dass man ihr wirklich ein Erkenntnisinteresse
absolut
anrechnen
kann. Habe ich wirklich keinen Zweifel dran.
Ich würde zum Beispiel halt einfach wahrscheinlich nie oder ohne wahrscheinlich, ich würde nie in so eine News-Sendung gehen.
Ja.
Einfach weil ich weiß, diese Leute haben da kein Interesse an den Positionen, die ich vertrete. Und da geht es nur darum, jemanden wie mich dann bloßzustellen und ich würde versuchen, die bloßzustellen. Und das ist kein, also das kann man auch machen, wenn man da Bock drauf hat, aber das ist nicht, das will ich nicht machen. Und bei Jasmin Kosobek hatte ich weder bei meinem Gespräch noch, als ich euer Gespräch geschaut habe, das Gefühl, dass es da irgendwie darum geht, den anderen bloßzustellen. Und ich bin jetzt niemand, der so ein Diskurs oder so ein Kompromissfanatiker ist, der so sagt, oh Gott, wir müssen uns alle irgendwie in der Mitte treffen. Aber man muss halt dann schon irgendwie mal sagen, auch so von links, was ist eigentlich der Plan mit diesen Hunderttausenden von Leuten, die halt Jasmin Kosobek-Videos gut finden oder auch Ben Ungeskriptet oder so. Will man die erreichen? Also glaubt man, dass man die vielleicht mit linken Argumenten einfach überzeugt? Und ich würde halt sagen, ja, also davon muss man ausgehen und dann sollte man entsprechend auch handeln.
Ja, deswegen habe ich es erneut versucht und ja, kam in den doppelten Genuss, 3 Stunden lang meine Argumente, so gut es geht, darzulegen. Gerade so beim Thema Antirassismus ist immer so ein bisschen so eine Frage. Ich meine, gut, vielleicht können wir auch nochmal reden, wenn die Folge draußen ist. Ich finde es, glaube ich, dann angemessener.
Ja, genau.
Aber da habe ich auf jeden Fall noch Gedanken zu. Aber wir werden heute auch noch über Rassismus sprechen.
Sehr gut. Ich freue mich, klingt wahrscheinlich falsch, aber ich bin sehr gespannt, was du mir mitgebracht hast. Bevor ich mit meinem Thema hier rein starte, wenn ihr diese Folge hört, wenn ihr diese Folge an dem Tag hört, wo sie rauskommt, also am Dienstag.
Also morgen, wir nehmen heute sehr knapp aus. Also wirklich in ein paar Stunden ist die schon draußen.
Dann bin ich abends auf Twitch. Und das ist, glaube ich, mein Twitch-Debüt. Und zwar nämlich auf dem ARD-Kanal der Twitch. Auf dem ARD-Kanal auf Twitch. Auf dem Twitch-Kanal der ARD. So. Gott. die ARD macht nämlich eine wöchentliche Talkshow, also wirklich eine Polit-Talkshow, aber halt für Twitch. Und das ist dann auch ne, in einem richtigen Studio und so weiter. Und da bin ich dann, wenn ihr das hört, heute Abend. Und werde mit einem CDU-Politiker, ich weiß noch nicht wer genau, aber mit einem CDU-Politiker über die Wehrpflicht und Aufrüstung und Militarisierung diskutieren. Das wird ganz toll und ich habe leider die Befürchtung, dass es da nicht so wirklich um Erkenntnisinteresse gehen wird, sondern eher darum,
auf die sich gegenseitig rhetorisch auf die Fresse zu hauen.
Ja. Aber ja, ich freue mich aber einfach auf Twitch zu sein. Das ist so ein Universum, das war mir bisher noch nicht erschlossen.
Ja, das ist auch immer was, wo ich echt denke, das ist so groß und es findet so überhaupt nicht in meiner Lebenswelt statt. Also ich kenne niemanden, der Twitch-Streams guckt.
Ja.
Auch wenn ich weiß, dass es sehr große und sehr bekannte und sehr wohlhabende Twitch-Streamer wahrscheinlich vor allem oder Streamerinnen, ich weiß nicht, ich habe es immer als sehr männliche Sphäre im Kopf, aber...
Ja, so diese Polit-Streamer sind, glaube ich, eher männlich, oder? Aber naja... Gut, Freunde, wenn ihr auf Twitch unterwegs seid, schaltet ein. Ich habe ein Thema mitgebracht und zwar das BSW. Es gibt da so eine Thematik, die treibt das
BSW. Bist du pro oder contra Wagenknecht?
Meinung zum BSW? Fragezeichen. Das ist immer der beste Kommentar, den man eigentlich unter jedem Video so bekommt. Man so einen Account, der so schreibt, Meinung zum BSW.
Einfach wir müssen so eigentlich so ein Instagram- oder TikTok-Account machen, der heißt Meinung zum BSW und...
Meinung zum BSW? Fragezeichen?
Genau, jedes Video.
Dann auch immer so mit so einem Leerzeichen zwischen BSW und dem Fragezeichen, also so richtig irgendwie ein bisschen boomerhaft geschrieben, so Meinung zum BSW. Auf jeden Fall, das BSW hat eine Meinung zu etwas und zwar zum Bundestagswahlergebnis. Das war ja nämlich relativ knapp. Für die Leute, die sich nicht...
Das war noch nicht mal relativ knapp. Das war knapp.
Es war extrem knapp. Es war das knappeste Ergebnis in der BRD-Geschichte. Also es war das knappeste Ergebnis, an dem eine Partei an der 5%-Hürde gescheitert ist, in der Geschichte der Bundesrepublik. Und es waren im Falle des BSWs erst ungefähr 13.000 Stimmen. Also am Wahlabend hieß es, dem BSW fehlen 13.000 Stimmen, um in den Bundestag einzuziehen. das ist ja immer nur das vorläufige Ergebnis. Und dann dauert es so 2 Wochen ungefähr, bis die Bundeswahlleiterin das endgültige Ergebnis festgestellt hat. Und dann haben nur noch 9.500 Stimmen gefehlt. Das heißt, fast ein Drittel der Stimmen hat das BSW dazu gewonnen. Und dann haben wirklich nur noch eine vierstellige Anzahl von Stimmen gefehlt, damit das BSW in den Bundestag einzieht. Und wenn man sich die Mehrheitsverhältnisse im aktuellen Bundestag anschaut, dann sind die ja relativ knapp. Zum Beispiel die aktuelle große oder ja, halbgroße Koalition hat nur so ein paar Sitze Mehrheit. Wenn das BSW im Bundestag wäre, dann gäbe es diese Mehrheit nicht. Und dann könnte es keine Zweierkoalition geben, außer CDU und AfD. Und zumindest die aktuelle CDU ist da, glaube ich, noch nicht so bereit für. Also ich glaube, in so 2-3 Jahren, wenn sich Jens Spahn auch noch mal ein bisschen breiter gemacht hat in der Partei, dann wird nach meiner Einschätzung auch das früher oder später auf uns zukommen. Aber momentan ziert sich die CDU ja noch so ein bisschen. Das heißt, es bräuchte dann eine, also, oder es hätte eine Dreierkoalition gebraucht, wenn das BSW in den Bundestag eingezogen wäre. Und jetzt ist es eben so, dass seit über einem halben Jahr, also seit der Bundestagswahl, es gewisse Menschen aus dem BSW gibt, die es quasi zu ihrem persönlichen Kreuzzug gemacht haben, zu ihrer persönlichen Mission, eine Neuauszählung vom Bundestagswahlergebnis zu erzwingen. Oder ja, herbeizuführen. Weil es eben so ist, dass man sagt, wenn zwischen dem vorläufigen Ergebnis am Wahlabend und dem endgültigen Ergebnis, was dann eben 2 Wochen später festgestellt wird, wenn in diesem 2-Wochen-Fenster 4.500 Stimmen oder ungefähr 4.000 Stimmen quasi doch noch gefunden werden, wer sagt dann, dass nicht auch noch die fehlenden 9.500 Stimmen gefunden werden können? Und einer dieser Personen, die momentan sehr oder seit vielen Monaten sehr, auf ihrer Mission unterwegs sind, diese Neuauszählung der Bundestagswahl, also nicht Neuwahl, sondern einfach nur Neuauszählung, das herbeizuführen, ist Fabio De Masi. Kennst du Fabio De Masi,
Ole? Ja, ich kenne Fabio De Masi, vor allem auf Twitter.
Genau, Fabio De Masi ist ein großer Twitterer und war früher in der Linkspartei, ist dann ins BSW gewechselt und war, wenn ich mich richtig erinnere, Spitzenkandidat für das BSW bei der Europawahl im vergangenen Jahr. Und seitdem sitzt er eben im Europaparlament. Und der hat eben seit der Bundestagswahl in sehr regelmäßigen Abständen eben darüber getweetet, wie denn so der Stand der Dinge ist mit dieser Neuauszählung. Weil das BSW hat direkt nach der Wahl eben schon eine Neuauszählung versucht zu bewirken, und zwar beim Bundesverfassungsgericht. Und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, nee, das muss erst der Bundestag entscheiden. Also der Bundestag hat einen sogenannten Wahlprüfungsausschuss, der eine Neuauszählung eben bewirken kann.
Ich finde das übrigens ein bisschen heikel. Also als ich das gehört habe, ja, dieses Prozedere, total, war ich so, wow, also wenn ein Bundestag weiß, dass wenn diese Partei reinkommt, was nicht unwahrscheinlich ist, möchte ich mal sagen, die gesamten Kräfteverhältnisse in diesem kompletten Bundestag drunter und drüber geworfen werden. Es gibt exakt null Anreize für einen Bundestag, das zu tun. Und wahrscheinlich für keine einzige Partei.
Und das ist genau das Problem, über das ich reden will, wie absurd das eigentlich ist, dass in dem Fall eine Körperschaft, nämlich der Bundestag, darüber entscheidet, ob er sich selber zerstört. Weil das ist eigentlich das, was auf dem Spiel steht.
Weil es geht ja darum, in der Demokratie geht es ja um einen Minderheitenschutz. Und dieser Minderheitenschutz wird gerechtfertigt oder damit hergestellt, dass auch kleinere Parteien in diesem Parlament vertreten sein können. Wenn aber der Minderheitenschutz einer sehr kleinen Partei, die noch nicht vertreten ist und vertreten sein könnte, von den Parteien bestimmt wird, die noch im Parlament sitzen, ja, I don't know.
Man kommt da in Bereiche, das ist alles gar nicht mehr so lustig, weil es ist allen Parteien klar, dass das BSW die Machtverhältnisse im Bundestag so massiv umwerfen würde. Also die aktuelle Koalition wäre Geschichte, weil sie keine Mehrheit mehr hätte. Das heißt, die müssten mit voraussichtlich den Grünen eine Dreierkoalition bilden, also sogenannte Kenia-Koalition. Und wir haben gesehen, die erste Dreierkoalition der Bundesgeschichte war die Ampel und das war, naja. Und ich habe das Gefühl, mit CDU, SPD und Grünen wäre das nicht weniger chaotisch. Was außerdem der Fall wäre, die Linkspartei, oder nein, nicht die Linkspartei, sondern die AfD und das BSW hätten zusammen ein Viertel der Sitze und könnten Untersuchungsausschüsse einberufen. Zu allen Themen, die ihnen so passen. Also Corona-Politik, Jens Spahn, also da wäre ein Untersuchungsausschuss natürlich irgendwie toll.
Da wäre ich gar nicht dagegen.
Dass,
also
ich glaube nicht, dass die AfD daran Interesse hätte, weil Jens Spahn wahrscheinlich einfach deren Mann in der CDU ist. Aber die könnten da ganz schön viel Schabernack treiben, was man auch aus unserer Perspektive jetzt nicht unbedingt toll finden würde. Und man hat also jetzt im Prinzip den Bundestag, der den Wahlprüfungsausschuss hat, der darüber entscheidet, ob sich die eigene Zusammensetzung komplett neu, ob da komplett neu die Karten gewürfelt werden. Und das Bundesverfassungsgericht hat eben damals im Februar, Anfang März gesagt, wir können keine Neuauszählung erwirken, solange, weil der Bundestag dafür zuständig ist. Und wenn der Bundestag das verweigert, dann können wir darüber entscheiden. Das Problem ist, der Bundestag oder dieser Wahlprüfungsausschuss kann halt einfach sehr lange diese Entscheidung verschleppen. Also der kann sich halt einfach sehr lange damit nicht beschäftigen. Und jetzt ist es so, dass das BSW so eine Frist gesetzt hat von Mitte November und bis dahin muss der Wahlprüfungsausschuss entschieden haben. Und im besten Fall eben für eine Neuauszählung, weil man eben sagt, wenn Zweifel an dem demokratischen Wahlergebnis bestehen, dann gibt es keinen Grund, das nicht nochmal nachzuzählen.
Definitiv.
Und das BSW sagt, diese Zweifel bestehen. Und dann kommen wir da wieder auf Fabio De Masi zurück, weil Fabio De Masi eben seit einem halben, dreiviertel Jahr diese Zweifel auf Twitter so ein bisschen schildert. Und Fabio De Masi hat sich damit auch viel Häme eingehandelt. Und es gibt viele Leute auf Twitter, die sich über Fabio De Masi sehr lustig machen. Und wie er eben immer noch quasi auf seiner Mission ist, er will die Neuauszählung bewirken, er will beweisen, dass es da irgendwie nicht mit rechten Dingen zugeht. Und wenn ich die Argumente von Fabio De Masi so zusammenfassen müsste, dann klingen die nicht komplett aus der Luft gegriffen. Weil Fabio De Masi sagt nicht, dass es irgendwie Wahlbetrug gegeben hätte und dass irgendjemand mit Absicht das BSW aus dem Bundestag raushalten wollte. Sondern Fabio De Masi sagt, es gibt in vielen Wahlkreisen, hat eine andere Partei, nämlich das Bündnis Deutschland, das ist so eine rechtspopulistische Kleinpartei, also Kleinstpartei, die haben überproportional viele Stimmen bekommen. Und die haben bundesweit ungefähr 0,2% der Stimmen bekommen. Also das ist wirklich eine Kleinstpartei. Und Fabio De Masi sagt eben, es gibt etliche Wahlkreise, wo das Bündnis Deutschland 8% bekommen hat, 7 oder 8%, und das BSW 0%. Und das ist statistisch eine absolute Anomalie, die es nicht geben sollte. Und das Argument von Fabio De Masi ist im Prinzip, Leute, die nicht ganz genau hinschauen, entweder beim Wählen an sich, sondern beim Auszählen, die sehen nur
Bündnis
und nehmen quasi die erste Partei, die in der Liste quasi steht. Und wenn man einfach mal davon ausgeht, das wird irgendwie alphabetisch geordnet, Bündnis Deutschland steht oberhalb von Bündnis Sahra Wagenknecht.
Mhm.
Und es ist tatsächlich so, dass es statistisch also extrem unwahrscheinlich ist, dass eine Partei, die bundesweit 0,2% hat, in mehreren Wahlkreisen 7 oder 8% bekommt. Also das ist einfach extrem unwahrscheinlich.
Ist extrem unwahrscheinlich. Vor allem in mehreren Wahlkreisen, unabhängig voneinander, sie auch keine Leute haben.
Und dann das BSW halt 0%. Das ist tatsächlich einfach sehr unwahrscheinlich. Zwischen dem vorläufigen Ergebnis am Wahlabend und dem endgültigen Ergebnis, wo das BSW, wie gesagt, also 4.000 Stimmen dazu gewonnen hat, hat die CDU 1.500 Stimmen dazu gewonnen. Und wenn man mal schaut, die CDU hat insgesamt ja viel mehr Stimmen bekommen als das BSW. Das heißt, prozentual hat das BSW deutlich, deutlich mehr Stimmen bekommen als die ganzen anderen Parteien. Das heißt, irgendwie gibt es da ja schon also menschliche Fehler, die da beim Stimmenauszählen gemacht wurden.
Aber jetzt hat das BSW eine Frist gesetzt. Kann die das einfach machen oder sagen die dann einfach, ja, dann werden wir die nächste Klage anstrengen? Oder wie ist ja jetzt der aktuelle Stand? Kam also da irgendeine Antwort zurück?
Diese Frist ist irgendwie eher rhetorisch gemeint. Also die können halt keine Frist setzen, sondern die sagen halt, lieber Wahlausschuss, ihr solltet eurer demokratischen Pflicht nachkommen und diese Wahl neu auszählen lassen. Und die haben auch einen Aufruf gestartet an ihre Anhängerschaft und gesagt, schreibt doch eine E-Mail an den Vorsitzenden vom Wahlausschuss und schreibt, dass die sich damit beschäftigen sollen. Und dieser Ausschussleiter hat gesagt, diese Causa wird jetzt priorisiert behandelt. Da weiß man auch nicht, wie lange das dauert. Und es ist halt wirklich einfach, also wenn man sich mal in diese Leute hineinversetzt, sehr viel verlangt von diesen Leuten. Also eigentlich ist es nicht viel verlangt, aber man erwartet im Prinzip von diesen Leuten im Zweifelsfall ihre Position
zu schwächen,
aufzulösen.
Ja.
Und man kann auf so einer, also wenn man von diesen ganzen Sonntagsreden von unserem Demokratie-Influencer Nummer 1 und so weiter, wenn man davon mal ausgeht und sagt, wirklich, ne, die Souveränität geht vom Volk aus und so weiter und so fort, wir sind alle aufrechte Demokraten, dann muss es natürlich irgendwie neu ausgezählt werden.
Ja, logisch.
Aber hier steht halt wirklich auf dem, also die momentane politische Lage in Deutschland total auf dem Spiel. Und es ist natürlich auch so, dass die AfD diesen Antrag auf Neuauszählung unterstützt, weil die AfD von politischem Chaos einfach lebt.
Genau.
Und
das ist richtig hart.
Und das ist richtig hart.
Und ich bin trotzdem dafür, dass es ausgezählt wird.
Genau. Aber nur weil die AfD aus quasi fragwürdigen und aus unserer Sicht falschen Gründen und politisch destruktiven Gründen dafür ist, heißt das ja nicht, dass halt alle anderen dagegen sein müssen. Weil wenn man wirklich sich mal, wenn man diese demokratischen Prozesse ernst nimmt, dann gibt es eigentlich keine andere Möglichkeit, als da diese Unstimmigkeiten auszuräumen. Und ich habe dann auf Twitter einen Artikel im Spiegel, wo jemand namens Marc Röhlich, also einen Spiegel-Leitartikel geschrieben hat mit dem Titel Wagenknecht hat Recht. BSW-Chefin Sarah Wagenknecht wirft Friedrich Merz vor, eine neue Auszählung der Bundestagswahl zu blockieren, aus Sorge, seine Kanzlerschaft zu verlieren. So haltlos das klingt, die Stimmen sollten überprüft werden. Und das ist jetzt kein randständiges Medium, sondern das ist ein Spiegel-Leitartikel, der das fordert. Und ich habe das dann auf Twitter so gepostet und meinte so, wenn der monatelange Grind von unserer LOL-Cow Fabio De Masi tatsächlich in einer Neuauszählung und einem Einzug des BSW endet, was machen wir dann eigentlich? Uns entschuldigen? Weil Fabio De Masi war tatsächlich jetzt über das letzte halbe Jahr so ein bisschen, also nicht der Prügelknabe, ne, so ernst war das nicht, aber die Leute haben sich schon über seine Mission mit dieser Neuauszählung irgendwie lustig gemacht und haben so gesagt, ja, Fabio, noch einen Tweet, dann kommt die Neuauszählung. Und ich habe mich bei dieser Häme eigentlich nie so richtig beteiligt, weil ich die Argumente schon immer nicht so haltlos fand, wie das alle immer getan haben. Aber es war jetzt auch nicht so, ne, irgendwie mein meine wichtigste Causa. Und dann hat Fabio De Masi auf meinen Tweet geantwortet und meinte, Liegestützen würden ihm schon reichen als Wiedergutmachung. Also Entschuldigung braucht er nicht, aber Liegestützen können wir machen. Und dann habe ich ihn gefragt, wie viele soll es denn sein? Und er meinte so, ja, 9.500 sind ein guter Anfang. Also genauso viele Stimmen, wie dem BSW momentan fehlen. Und ich meinte so, ich als alter Gym-Poser akzeptiere die Challenge. Das heißt, wenn das BSW tatsächlich eine Neuaussiedlung bewirkt und in den Bundestag einzieht,
machen wir bei der AfD einen Twitch-Livestream, in dem Simon David Dressler
9.500 Liegestützen macht.
Als aufrechter Demokrat zu beweisen hat.
So,
wenn du mal einen guten Tag im Gym hast, wie viele Liegestützen schafft man da so? Ich habe gar keine Vorstellung von so etwas.
Gott, also, ich schaffe vielleicht 40 am Stück.
Okay.
Aber dann bin ich schon wirklich, also das ist schon wirklich viel.
Mhm.
Und, na, sagen wir mal, über mehrere Tage machen.
Ja, und wie oft gehst du ins Gym so?
4x pro Woche.
Viermal pro Woche. Okay. Also du müsstest eigentlich, habe ich mal gerade nebenbei noch mitgetippt, 59 Wochen am Stück Liegestützen machen, immer 40 Stück, 4 Tage die Woche, damit du die 9.500 hast. Das ist deutlich über ein Jahr.
Ich glaube, dafür reicht nicht ein Livestream.
Ich glaube auch nicht.
Naja, ich will noch vielleicht abschließend zu dem Thema eine andere Antwort zu meinem Tweet vorlesen, weil die, das finde ich, sehr gut zusammenfasst. Jemand hat geschrieben, also es war quasi eine Antwort auf meine Frage, was wir denn dann machen, ob wir uns bei Fabio De Masi quasi entschuldigen, was auch augenzwinkernd gemeint war. Diese Person meinte, darüber erschrecken, dass die Erheiterung über Leute, die noch politische Interessen haben, in Klammern Lolkau, also das, was ich geschrieben habe, dass die Erheiterung über Leute, die noch politische Interessen haben, darauf beruht, dass die Macht sich über die Verfahren, die sie sichern soll, hinweggesetzt hat. Man also darüber schmunzelt, wovor man sonst warnt, dem Rechtsruck der BRD. Und das ist eigentlich genau das. Also wenn man sich darüber lustig macht, dass jemand wie Fabio De Masi eben auf diesen demokratischen Prozessen beharrt und sagt, nee, hier gibt's Unstimmigkeiten, und die gibt es, weil, wie gesagt, diese 4.000 Stimmen kamen ja nicht aus dem Nirgendwo. Diese Unstimmigkeiten gibt es und die müssen aus dem Weg geräumt werden, weil sonst machen wir uns quasi mit unseren demokratischen Prozessen, machen wir uns hier wirklich eigentlich zum Clown. Und sich Leute darüber lustig machen, dann machen die sich eigentlich mit den herrschenden Verhältnissen gemein, die kein Interesse daran hat, diese neue Auszählung geltend zu machen.
Ja, ja.
Und es gibt ganz, ganz viel, was ich am BSW nicht gut finde. Und ich habe das BSW auch nicht gewählt bei der Bundestagswahl. Aber wenn ich mir so die Debatten um Militarisierung und so weiter anschaue, vielleicht ist es dann tatsächlich irgendwie gar nicht so schlecht, wenn es noch mindestens eine weitere Partei im Bundestag gibt, die keinen Bock auf den Dritten Weltkrieg hat, neben der Linkspartei. Und was man dem BSW auch zugutehalten muss, ist, das BSW ist die einzige größere deutsche Partei, die im Bezug auf Gaza von einem Völkermord spricht.
Ja.
Und das ist wirklich ein Armutszeugnis für die Linkspartei, dass sie sich da vom BSW quasi einfach diese Position abnehmen lässt. Und ich kann auch Leute in gewisser Weise verstehen, die halt sagen, die Sache macht die Linkspartei für sie eben nicht wählbar und sie haben bei der Bundestagswahl deswegen das BSW gewählt. Ich finde die Argumente, die fürs BSW sprechen auch nicht irgendwie besonders toll, jetzt abgesehen davon. Und ich ergötze mich auch nicht an dem politischen Chaos, nur ich bin dann schon tendenziell eher dafür, dass man eben, wenn wir uns schon alle hier um die Rettung unserer Demokratie bemühen, dass wir dann auch dann uns um die entsprechenden Verfahren bemühen.
Dann wollen wir mal gucken, was im November, wenn die Frist hier abgelaufen ist, noch so an Geschützen aufgefahren wird, wenn man das beim BSW so sagen darf, als rhetorisches Mittel.
Und ich werde mich liegestützt auf dich vorbereiten, lieber Fabio. I'm coming for you.
Du, ich habe auch ein politischeres Thema diesmal mitgebracht, aber ich würde gerne erstmal mit einem anderen Dreh einsteigen.
Mhm.
Ich würde nämlich gerne über parasoziale Beziehungen sprechen.
Mhm.
Weil parasoziale Beziehungen ja eigentlich was ist, was so in der Forschung angefangen hat, erst beschrieben zu werden zwischen Fans und Stars. Heute benennt man ja mit parasozialen Beziehungen eher Beziehungen auch ganz allgemein zwischen Personen in der Öffentlichkeit, was auch immer das sein mag für eine Person, ob die jetzt Musik macht oder Politik oder weiß ich nicht, Influencing, ist ja irgendwie egal, und ihrer im weitesten Sinne Followerschaft. Also ob das jetzt Fans sind oder eben einfach nur Teil von einer Community oder so, das ist erstmal egal. Also es bezeichnet, wenn man jetzt den in der Forschung anschaut, wie parasoziale Beziehungen untersucht werden, erstmal eine asynchrone Beziehung, weil der gemeinsame Beziehungsvollzug, wie man die Beziehung führt, ist eben nicht synchron, ist nicht aufeinander abgestimmt, sondern die einen haben eine Beziehung, also zu dem Star oder zu dem Influencer oder der, weiß ich nicht, der öffentlichen Person, und die öffentliche Person hat auch eine Beziehung zu ihrer Followerschaft oder zu ihren Fans, aber es ist eben nicht gleichartig. Und das, was von dieser Beziehung so kommt, ist ja auch unterschiedlich. Also klar, öffentliche Personen erhalten durch diese parasoziale Beziehung Geld und Anerkennung oder erst Anerkennung und dadurch auch Geld, weil sie die monetarisieren können durch Eintritte, durch Werbeverträge und so weiter. Und die Fans erhalten durch eine parasoziale Beziehung eben als eine soziale Beziehung so eine Art Intimität, auch wenn es nur eine Illusion von Intimität ist. Es ist eine gewisse Form von Orientierung, was da die eigenen Haltungen und Werte angeht. Und deswegen sind parasoziale Beziehungen auch immer identitätsstiftend. Aus diesen ja einfach so sehr sozialen Bezügen entstehen natürlich immer Erwartungshaltungen, also wie auch eine Person, die in der Öffentlichkeit steht, zu sein hat. Gerade wenn du eine parasoziale Beziehung zu der hast und irgendwie zu ihr aufschaust und sie eben dafür da ist, dich und deine Werte und deine Ideale, aber auch dein Selbst zu bestätigen und zu entwickeln, dann erwartest du von dieser Person ja durchaus, dass sie so ist, wie du sie kennst. Also, dass sie dich in einer gewissen Weise auch bestätigt.
Ja.
Das heißt, wir haben hier zum einen so einen Wunsch oder so einen Willen, dass die Person in der Öffentlichkeit, die Persona, würde ich jetzt also sagen, also nicht die reale Person, sondern die Persona, möglichst konsistent ist und nicht die ganze Zeit dich überrascht und die eben genau diese Orientierung und Bestätigung entzieht, die wichtig für den Aufbau einer parasozialen Beziehung ist. Das heißt, diese Persona muss möglichst konsistent und bruchlos sein. Und auf der anderen Seite weiß, glaube ich, jeder, dass das Fake ist. Also alle wissen, das ist nur gestaged, das ist eine Bühnenpersönlichkeit, da sind keine Ahnung wie viele Leute dahinter, die Fotos machen, die eben auswählen, was wird gepostet und was wird nicht gepostet, was wird gesagt, was wird nicht gesagt, wie wird's geschnitten, wie wird's gemacht. Also das ist alles inszeniert und jeder, die im Internet ist, weiß das auch. Und ich glaube, dass dahinter sich auch so ein insgeheimer Wunsch manchmal verbirgt, zu wissen, wer die Person dahinter ist. Also wirklich so eine ganz krasse Neugier, die gerade dadurch entfacht wird, dass die Persona so eine Persona ist. Also wir haben irgendwie eine Doppelbewegung. Auf der einen Seite erwartet man von öffentlichen Personen, dass sie eben so bruchlose Inszenierungen ihrer selbst leisten. Und auf der anderen Seite ist diese Bruchlosigkeit so unglaubwürdig, obwohl sie gefordert und erwartet wird, dass man immer so darauf wartet, wann kommt jetzt das wahre Ich raus? Also wo gibt's jetzt plötzlich einen Haarriss und dann hat man so eine Form von Enthüllung. Ich glaube, das ist auch was so Boulevardjournalismus ganz krass prägt. Also dieses Effekthascherische, das ins Privatleben Dringende und immer noch so ein kleines Detail, was nicht an die Öffentlichkeit dringt. Also man muss beides aufrechterhalten, damit diese Privatheit so wahnsinnig spannend ist, muss die Persona absolut fugenlos gemacht werden. Das heißt, wenn wir über parasoziale Beziehungen reden, dann reden wir auch über eine manchmal insgeheime, manchmal auch ausgedrückte Lust an der Entblößung. Man wartet auf diesen Kipppunkt. Und darin liegt sicherlich auch eine Form von Ermächtigung. Ich meine, so dieses, ja, ich hab's ja immer schon gewusst und so, der kann man nicht trauen, der ist total doof und so weiter. Das bringt ja ein Stück weit auch aus der Ohnmacht, die man selber spürt, wenn man die ganze Zeit mächtige, einflussreiche, schöne, reiche Menschen sieht, die irgendwie auch noch kluge Sachen sagen, weil die Momente, wo sie nichts Kluges zu sagen haben, offensichtlich nicht auf Kamera stattfinden.
Ja.
Weswegen auch ganz zentral folgt, dass man parasoziale Beziehungen ja nicht nur in einem positiven Sinne haben kann, also wen du magst und wer dich bestätigt, sondern auch im Sinne der Gegnerschaft. Also da sind ja auch ganz krasse Projektionsflächen. Man will die Leute scheitern sehen. Und das sind ja Dynamiken, die du sicherlich auch, also die wir beide kennen, die du sicherlich auch kennst. Also immer eine Projektionsfläche zu sein, für Veränderungen irgendwie Anschuldigungen zu kassieren und auf der anderen Seite aber ja diese, also so eine Bruchlosigkeit auch wieder angestichelt zu bekommen. Weißt du, was ich meine?
Wie meinst du Bruchlosigkeit angestiftet?
Naja, also im Sinne von, du hast eine Position, die vertrittst du sehr kontinuierlich und dann wissen aber auch die Leute, ja, und da können wir ihn jetzt irgendwie, da können wir jetzt drauf festnageln und ja, immer die gleichen Argumente und setzt dich mit der Gegenseite auseinander und veränderst dich nie und zeigst keine Einsicht, einfach weil deine Persona so konsistent ist. Weil du ja auch letztendlich den Erwartungsdruck hast, immer auch in gewissen Form von Content zu liefern. Du kannst nicht einfach heute A, morgen B sagen. Das kannst du im echten Leben. Leute sagen so, oh ja, interessant, erzähl mal ein bisschen was darüber. Und im Internet ist es ja viel erbarmungsloser. Da musst du das ja viel stärker vorbereiten, rechtfertigen, dich damit auseinandersetzen, wenn du dich veränderst.
Ja, das stimmt. Ich meine, ich kenne beide Formen von Kritik. Also ich habe zum Beispiel...
Und ich will sagen, dass sie zusammengehören, also beide Formen. Das ist der Punkt, den ich jetzt zuerst
machen möchte. Achso, okay. Naja. Also zum Beispiel während der Bundestagswahl, wo ich zum Wählen der Linkspartei aufgerufen habe ich immer wieder Kommentare so gesehen von Leuten, die gesagt haben, also die offensichtlich nicht Anhänger der Linkspartei waren, sondern eher so mit den Grünen oder SPD sich verorten würden, die dann ganz überrascht waren, dass ich eben zum Wählen der Linkspartei aufrufe und nicht jetzt zum Wählen der Grünen, und die mich vielleicht noch von früher kennen, wo ich auch noch in meiner eigenen politischen Entwicklung weniger weit links war, und die dann habe ich so manchmal Kommentare gelesen von wegen, ja, der hat sich ja so voll verändert, also früher fand ich den gut, aber jetzt nicht mehr. Und ich kenne aber auch die genau Gegenseite eigentlich davon, von Leuten, die sagen, ich soll doch irgendwie mal was Neues erzählen und ich soll doch nicht immer über die Wehrpflicht und so reden. Und ich denke mir halt auf der einen Seite, okay, gut, das ist halt das Thema, wozu ich Interviewanfragen bekomme momentan. Mhm. Aber es ist ja auch einfach ein Thema, was weiterhin relevant ist. Also solange die Wehrpflicht in Deutschland momentan noch in der Luft steht und es droht, dass sie ganz viele junge Menschen eben sich dafür dann eben nimmt, für diese unfassbare Unfreiheit, solange ist es auch für mich ein Thema. Und dann, ja, also ich sehe auch immer wieder diese Argumentationslinie von Leuten, die sagen, dass ich was Neues, also, oder dass ich mal über was anderes reden will oder reden soll. Ja.
Auf jeden Fall, genau, also ich könnte jetzt ähnliche Geschichten erzählen. Ich glaube, es geht erstmal darum, so, wir kennen das.
Ja.
Das ist irgendwie ein Punkt. Und jetzt würde ich an dieser Stelle gerne so einen Schwenk zu der Politik machen. Ich würde nämlich gerne über diese Stadtbildaussagen von Merz reden. Ich muss hier an dieser Stelle noch einmal wiederholen, damit es auch, also es werden wahrscheinlich alle mitbekommen haben, aber ich will es trotzdem nochmal sagen. Also Merz hat gesagt, und das ist der O-Ton, aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem, nicht weiter ausgeführt, und der nächste Satz ist, und deswegen ist der Bundesinnenminister ja auch dabei, jetzt in sehr großem Umfang auch Rückführungen zu ermöglichen und durchzuführen. Das heißt, also Rückführungen von Menschen, die aus welchen Gründen auch immer keinen Anspruch auf Bleibe in diesem Land haben, die aus dem Ausland hierher geflohen sind oder migrieren wollen, die sind ein Problem im Stadtbild. Das hat natürlich verständlicherweise für eine große Kontroverse gesorgt, und dann wurde auch journalistisch nachgefragt, was denn damit jetzt eigentlich gemeint sei, vor allem als man sich die Protokolle angeschaut hat, die dann dadurch, also von diesem Treffen veröffentlicht worden sind oder von diesem Beitrag, wurde diese Erinnerung nicht mit oder diese Äußerung nicht ins Protokoll aufgenommen. Und dann wurde verargumentiert vom Sprecher der Bundesregierung, dass hier der Bundeskanzler nicht als Bundeskanzler gesprochen hätte, sondern als CDU-Chef. Also es wäre eine parteipolitische Äußerung gewesen, wo man ja auch nochmal andere Formen von, naja, vielleicht Polemisierungen walten lassen kann, die vielleicht eines Bundeskanzlers nicht würdig gewesen sei. Was ich interessant finde, dass halt eine Person wie Friedrich Merz, als Bundeskanzler, sich hinstellen kann, eine Rede freischwingen kann, und wir müssen uns eigentlich bei jedem Satz überlegen, sagt das jetzt der Bundeskanzler? Sagt das jetzt der CDU-Chef? Oder vielleicht auch beide?
Person.
Oder die Privatperson. Weißt du, vielleicht ist ja auch einfach der Fritze. Der sitzt da einfach auf der Bühne und sagt, ja, wir haben ein Problem im Stadtbild. Ist der Onkel an der Theke. Wir wissen es nicht. Müssen wir jetzt jedes Mal raten.
Ja.
Diese Stadtbildäußerungen sind auch nicht neu. Die gab es schon bei Goebbels. Söder, also bei Biden. Der hatte nämlich im September 24, also Goebbels nicht, der hatte auch schon von Stadtbildern gesprochen, aber schon way back then. Söder hat im September 24 gesagt, das Stadtbild muss sich wieder verändern, es braucht einfach mehr Rückführungen. Also da hat Merz ja, würde ich sagen, fast abgekupfert. Und du hast schon gesagt, unser ja AfD-Mann bei der CDU, Jens Spahn, hat natürlich sofort noch nachgelegt und hat dann gesagt, der Bundeskanzler hat doch eigentlich etwas ausgesprochen, was jeder sieht, wenn er durch Duisburg geht, aber übrigens auch, wenn er durch manche mittelgroße deutsche Stadt geht. Ich meine, Duisburg ist eine mittelgroße deutsche Stadt, aber gut.
Duisburg irgendwie ist nach Belgien gewandert oder
wie muss weiß ich nicht, vorstellen? Aber vielleicht war auch gerade in Duisburg oder so. Und dann sagte er noch, irreguläre Migration hat etwas verändert. Etwas offensichtlich ja, das Stadtbild. So.
Toll.
Und als ob das noch nicht genug gewesen wäre, musste Merz dann, ich glaube vor 2-3 Stunden, also heute Mittag, nochmal sich dazu äußern. Natürlich, der Sturm der Entrüstung war ja auch, wie gesagt, sehr groß. Und dann sagte er, fragen Sie Ihre Töchter, alle bestätigen, dass das ein Problem ist, spätestens mit Einbruch der Dunkelheit. Ja, wir kennen die Rhetorik, dass sich plötzlich selbst eisenharte Unionsanhänger, wie gesagt, Friedrich Merz, damals bei Vergewaltigung in der Ehe, gut, wollte man nochmal schauen.
Wollte man nicht die Töchter fragen.
Ja, wollte man erstmal nicht die Töchter fragen, die dann auch mal Ehefrauen werden. Ja, werden natürlich plötzlich Vorkämpfer für Frauen. Hm. Also das nennt man in so einem politischen Jargon auch Femonationalismus, also dass man die eigene nationale Sache vermeintlich mit Frauenrechten verbindet, für die man kämpft, ja, um sich dann gegen andere abzugrenzen, um irgendwelche rückständigen, unzivilisierten anderen Länder runterzumachen, also um sich selber aufzuwerten, was eigentlich nur eine Fremdenfeindlichkeit schürt. Weil wenn es den Leuten wirklich um die Sache der Frauen gehen würde, dann wären die Frauenhäuser in diesem Land nicht so wahnsinnig unterfinanziert, dann würde es nicht so unglaublich wenige und auch finanziell schlecht ausgestattete Fachberatungsstellen geben, die jetzt wieder Kürzungen hinnehmen mussten. Das ist eine absolute Katastrophe in Sachen Finanzierung. Und wenn ich dann noch sehe, dass die beiden Wissenschaften, die sich explizit mit den Themen von Frauengesundheit in einem größeren Sinne auseinandersetzen, nämlich Sexualwissenschaften und Gender Studies, die das auch wirklich wissenschaftlich mit erforschen, wie können wir eine Sexualaufklärung machen, wie können wir ja einfach Betroffene schützen, wie können wir sie pädagogisch behandeln und so weiter, wie sieht es überhaupt aus mit Ungleichheit in diesem Land, was Geschlechtlichkeit angeht, also Gender Studies in diesem Sinne, die seit Jahrzehnten forschen, die bekommen die Gelder angefroren, die werden ideologisch diffamiert. Da wird keine Gelegenheit ausgelassen, um zu sagen, dass das keine Wissenschaft sein kann. Also wenn es wirklich um die Sache gehen würde, die Merz dann da sagt, dass man jetzt plötzlich an die Frauen denkt, dann würde ich da ganz andere Maßstäbe anlegen. Also im Stadtbild fehlen mir deutlich mehr, Kitas, Tafeln, bezahlbarer Wohnraum fehlt mir im Stadtbild. Das halte ich für ein sehr großes Problem. Aber darüber verliert man dann natürlich sehr, sehr wenig Worte. Und ich komme gleich wieder zu den parasozialen Beziehungen zurück. Ich wollte nur sagen, wie wird das denn jetzt aufgegriffen? Also ich meine, wir sehen, das ganze Internet ist voll mit Kommentaren, mit Memes. Die gesamte migrantische Community nimmt es auch wirklich mit einem schwarzen Humor. Und das finde ich auch erstmal begrüßenswert, wenn solche Aussagen getätigt werden. Dann wird ja ganz klar, dass es für eine konservative Partei, die CDU ja nach außen hin sein möchte, offensichtlich für eine Person, die irgendwie dritte Generation migrantisch ist, immer noch den Status einer geduldeten Person hat, weil sie als Verunreinigung, als Problem in einem Stadtbild gesehen wird. Weil ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Also ich kann in dem Stadtbild nicht erkennen, welche Person irregulär migriert ist, welche Person hier schon seit 3 Generationen lebt, welche Person arbeitet oder nicht arbeitet, welche Person Deutsch spricht oder nicht Deutsch spricht, welche Person nett zu seinen Mitmenschen ist und welche Person es nicht ist, sondern was ich da einfach nur sehe, ist halt, es sind halt keine Kartoffeln.
Also ich habe tatsächlich die spannende Gelegenheit gehabt, vor ein paar Tagen das Stadtbild hier in Berlin einfach mal zu beobachten. Ich saß nämlich am Bahnhof Gesundbrunnen und ich saß da eine halbe Stunde, weil mein lieber Freund Ole Nymon zu spät kam. Und das ist nämlich in Berlin, also er kam nicht mit dem ICE, sondern er ist durch Berlin gefahren. Das ist auch in einem von der CDU regierten Berlin offensichtlich nicht möglich, ohne 20-30 Minuten Verspätung einmal durch die Stadt zu kommen. Und dementsprechend hatte ich dann einfach ein bisschen Zeit und dann saß ich einfach mal da an dem Bahnhof Gesundbrunnen, was wirklich ein großer Bahnhof ist, also wo ICEs fahren, da ist eine U-Bahn-Haltestelle, S-Bahn, also da ist viel los. So. da ist sehr viel los. Und ich saß dann da und es war so Samstag, früher Abend. Und ich habe einfach mal so die Leute beobachtet, die so an mir vorbeigelaufen sind. Und ich musste dauernd an dieses Stadtbild-Kommentar denken von Friedrich Merz. Und es ist mir tatsächlich was im Stadtbild aufgefallen. Und zwar nicht, wer wie lange hier ist, vor allem nicht am Bahnhof Gesundbrunnen, so, sondern diese maßlose Verelendung, die man sieht. Also, das ist wirklich unfassbar, was man für schlimme Schicksale, wirklich menschliche Tragödien, man sieht, wenn man einfach mal eine halbe Stunde an so einem Bahnhof sitzt, einfach mal guckt, was da passiert. Und das sind dann einfach nur kurze Momente. Also, es ist dann nicht so, dass da Leute mir ihre Geschichte erzählt haben und so weiter und warum sie obdachlos geworden sind oder so, sondern man sieht sie einfach und man sieht ihnen an, diese Menschen geht's momentan einfach nicht gut. Und die schieben einen Einkaufswagen vor sich her mit all ihren Besitztümern da drin und man hat so einen kurzen Einblick und man stellt sich vor, okay, in dem Leben von dieser Person sind wahrscheinlich nicht so schöne Dinge passiert. Und die haben diese Person in diese Situation geführt und es gibt einfach offensichtlich keine Möglichkeit, wie diese Person von einer staatlichen, organisatorischen Seite irgendwie geholfen werden kann. Und das ist dieser Wahnsinn, was einen nur fertig machen kann. Also du wohnst seit einer Weile schon nicht mehr in Berlin und ich weiß nicht, wie du das damals noch wahrgenommen hast, aber an jeder Bahnstation sieht man Menschen, die offensichtlich alkohol- oder suchtkrank sind.
Die Zahlen von Obdachlosen sind, wenn ich es richtig verstanden habe, von den Fachverbänden jedes Jahr gestiegen.
Ja, es gibt so in Berlin knapp 50.000 Leute, die, also schätzt man, weil man kann das nicht genau nachzählen, aber man schätzt, es gibt 50.000 Menschen in Berlin, die keine Bleibe haben.
Und also gemessen an Leuten, die in entweder in Shelter wohnen oder in wirklich richtig obdachlos sind, haben wir eine höhere Obdachlosenquote als die USA. Und da kriegt man ja schon viele Probleme mit.
Und das ist ja schon, und man hört da immer über die amerikanischen Verhältnisse. Und ich frage mich dann immer, über wann redet man über die Berliner Verhältnisse oder die deutschen Verhältnisse? Weil es ist ja nicht nur Berlin. Ich lebe jetzt halt nur in Berlin. Und jeder, der in Berlin oder in einer anderen Großstadt lebt und wenn man sich nicht komplett verpanzert emotional, dann macht es einen fertig. Und mich hat diese halbe Stunde wirklich stark belastet. Wenn man einfach mal so, ich habe mir dann auch gesagt, okay, ich gucke jetzt nicht auf mein Handy, sondern ich nehme das wirklich mal auf. Und wenn man sich dem mal stellt, so und mal aus seiner Bubble raustritt, das ist schrecklich, wie viel Leid man sieht. Und dieses Leid ist absolut verhinderbar. Also Obdachlosigkeit ist ja kein Problem, was vom Himmel fällt und gegen das man nichts machen kann, sondern Obdachlosigkeit ist ein politisch gewolltes Problem. Und anstatt der 100 Milliarden oder nochmal 500 Milliarden für Aufrüstung und Infrastruktur ausgeben kann oder militärrelevante Infrastruktur und so weiter, der sieht, dass jedes Jahr wahrscheinlich mehrere tausend Menschen jeden Winter erfrieren auf der Straße und an anderen Dingen, die Obdachlosigkeit mit sich bringt, sterben, weil die Lebenserwartung bei Obdachlosigkeit liegt irgendwo bei Mitte 40. Also das bringt die Menschen um. Und das nimmt die herrschende Politik einfach in Kauf. Und das ist, also ist auch noch die Frage, ob das quasi das System ist, für das man dann kämpfen und sterben will, ne? Aber wer auf das Stadtbild guckt und sich das wirklich mal mit offenen Augen und vor allem einem offenen Herzen auch mal anschaut und dann irgendwie sagt, gut, da sind jetzt irgendwie zu viele Leute, die nicht irgendwelche Bio-Deutschen sind, der ist einfach ein furchtbarer Mensch.
Ja.
Das ist ein Takeaway.
Du hast mir einfach meine Pointe weggenommen. Du
sorry.
Nee, das ist vollkommen okay, aber es ist ja gut, dass wir da schon auf so einem. Ich schließe die Schleife gleich wieder. Ich wollte vielleicht noch zwei Sachen sagen, als du jetzt gerade einmal Berlin gesagt hast. Übrigens, Kai Wegner, also der Berliner Oberbürgermeister, war einer der wenigen CDU-Leute, die da sich kritisch auch zugeäußert haben, weil er einfach weiß, dass es in der Stadt einfach nicht haltbar, dieser Satz. Also das kriegst du einfach so nicht, politisch nicht durch. Und naja, okay, der lässt halt von irgendwie der Polizei ständig Pro-Palästina-Proteste auf brutalste Weise zusammenschlagen. Also da könnte man sich auch überlegen, okay, da gibt es so einen gewissen Gap zwischen Wort und Tat. Aber ich musste nochmal, ach so, genau, und ich wollte nochmal zu diesem Stadtbild sagen, und das ist ja das Elend, was du siehst. Ja, es gibt ja auch noch genau. Das Elend, was du nicht siehst. Oder die Verelendung, die verursacht wird, die man nicht sieht. Ein Freund von mir ist Sozialarbeiter, der arbeitet gerade in einer Einrichtung, die mit suchtkranken älteren Männern arbeitet. Und jetzt haben wir Talkshows, Stunden über Stunden, Monate über Monate gehabt, die uns sagen, mit dem Bürgergeld sparen wir 5 Milliarden ein, mit den Bürgergeldkürzungen sparen wir 30 Milliarden ein. Jetzt sind es 86 Millionen. Das ist lächerlichst. Nächstes Jahr, glaube ich, 68 Millionen. Dann, das ist überhaupt nicht. Das ist ein Rundungsfehler. Es ist völlig irrelevant, wenn wir, die wir alle diese Talkshows geguckt haben, die wir Kommentare geschrieben haben, die darüber diskutiert haben, wenn wir einfach kollektiv gesagt hätten, gut, wir gehen jetzt eine Stunde arbeiten, dann wäre das Geld steuermäßig für die nächsten 500 Jahre drin gewesen, was diese Peanutsummen angeht. So, was haben wir uns nicht aufgeregt? Die Leute, die dort sitzen und diese Beratungen in Anspruch nehmen und diesen Gruppentherapien sind an ihrer Sucht arbeiten, für die sind diese zwei Termine, die sie nicht wahrnehmen können, bevor ihnen ein Drittel ihrer Leistungen gestrichen werden oder nach, ich glaube, wie viele Termine waren es, 5 oder 10 oder sowas, wo ihnen 100% der Leistungen gestrichen werden, was gegen das Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2019 offensichtlich geht, sind die weg. Und die merken das ganz genau. Weil wenn du ein Suchtproblem hast, wenn du eine Sozialphobie hast, wenn du chronisch krank bist, wenn du das alles nicht mehr auf die Kette kriegst und deswegen diese Beratungsstellen auch in Anspruch nimmst und auch selbst das nicht immer schaffst, oft kommen Leute nicht. Ich habe das auch in meinem alten Pflegebetrieb gehabt. Leute schaffen es einfach nicht immer, weil sie so krasse Probleme haben. Und die werden dann noch stärker verelendet und die landen auf jeden Fall auf der Straße. Na super. Und was machen sie dann? Erfrieren, weil den Leuten ist sowieso alles egal. Ja. Also wenn wir über dieses Stadtbild reden, dann würde ich mir wünschen, dass wir anders darüber reden, eigentlich so, wie wir es gerade gemacht haben. Was ist denn das Stadtbild? Und zwar nicht, ja, Migration, alles super, es geht nicht um Migration. Es geht um Massenverelendung, die Leute auf der Straße sehen sollten.
Ja.
Und was jetzt aber passiert ist, dass jetzt alle sich an dieser Sache, und jetzt würde ich gerne den Bogen nochmal zurückschlagen, zu der parasozialen Beziehung, jetzt regt man sich so wahnsinnig auf. Also, und ich frage mich so, warum regt man sich eigentlich so auf? Also manche Kommentare gehen so ein bisschen auf dieses, oh, jetzt ist sie ihm rausgerutscht. Jetzt hat er das immer endlich so richtig gesagt, jetzt hat er sein wahres Ich gezeigt, was er so wirklich denkt. Und genau auf dieser Schiene hat er ja dann auch weiter geantwortet. Er sagt ja nicht nur, was er denkt, sondern was er auch sagt, was viele Leute denken. Ihr müsst doch mal euch und eure Töchter oder was noch fragen.
Und er sagt ja auch nie direkt, was er damit meint. Also
er sagt nie, was er meint. Aber so, und ich denke mir so, gut, hier haben wir ein ganz ähnliches Bild. Da gibt es so eine Lust an dieser Enthüllung zu den Menschen, zu denen man so eine parasoziale Gegnerschaft hat. Das ist ein bisschen wie bei Trump. Also der haut halt einfach raus. Es ist irgendwie immer so zwischen Dummheit und Kalkül, schwankt sehr stark bei ihm. Jetzt war ja gerade dieses KI-Video, wo es halt eben friedliche Proteste gibt in den USA gegen seine Politik. Und dann postet er halt ein Video, wo er auf so einem Bomber sitzt und Scheiße auf die Demonstranten wirft. So, wahnsinnig peinlich, wahnsinnig bescheuert. Dann sagen alle, ja, guck mal, das ist euer Präsident. Ich denke, das ist irrelevant. Das wissen schon alle. Also, ich verstehe schon, dass diese Äußerungen ganz viele Gefühle aufwirbeln und dass man die aktivistisch nutzen kann und dass man die auch mimifizieren kann. Aber das ist doch ein eher boulevardeskes Verständnis von Politik, weil das, was der da gesagt hat, das ist nicht neu, das ist nicht überraschend und das ist in diesem Sinne auch überhaupt nicht skandalös. Seit Jahren erleben wir diese Diskursverschiebung von Konservativen nach rechts. Seit Jahren sehen wir, wie die politische Programmatik, vor allem der Union, sich nach rechts verschiebt. Also ich muss inmitten einer fremdenfeindlichen Politik, die bereits Fremdenfeindliches tut, nicht auf den Moment warten, wo der Bundeskanzler auch irgendwas Fremdenfeindliches sagt. Ich sehe das bereits.
Ja.
Deswegen weiß ich nicht, also wie gesagt, wenn Leute darüber Witze machen, sollen die bitte, bitte, bitte machen. Ich finde das trotzdem auch wahnsinnig wichtig. Aber es sollte einfach den Blick nicht dazu verstellen, dass wir eben nicht auf diese Sache im Stadtbild achten sollen oder nicht achten sollen, sondern dass wir bitte auf andere Sache achten sollen, nämlich die offensichtliche Verelendung breite Teile der Bevölkerung. Das setzt aber voraus, dass man sich von dieser parasozialen Beziehung von Merz so ein bisschen löst und sich nicht so sehr den Gegnern zuwendet, sondern den Leuten, die es wirklich was angeht. Das wäre so meine große Schleife, die vielleicht jetzt ein bisschen konstruiert ist, aber es sind manchmal auch so Assoziationen, die ich dir so mitgebe.
Ich habe ja auch schon eine große Schleife
gemacht. Ja, stimmt. Letztes Mal hast du 4 Schleifen gemacht und einen großen Schuh gebunden.
Letztes Mal oder vorletztes Mal?
Ich kann manchmal, es zerfließt schon so. Wir sind erst bei der 4. Folge, glaube ich. Und trotzdem fühlt es sich schon an, wir kennen es halt auch schon eine gute Weile. Also
ja. Also ich würde halt einfach, also ich stimme dir da offensichtlich zu. Ich glaube, dass die, also was man den Leuten vielleicht auch mitgeben kann, ist so ein bisschen, gerade die, die in großen Ballungsräumen wohnen, dass man gegen diese Verpanzerung mal so ein bisschen anredet. Also, dass man wirklich mal vielleicht, wenn man in der S-Bahn sitzt oder an einem großen Bahnhof, an einem großen S-Bahn, U-Bahnhof, keine Ahnung, sitzt oder durchläuft, dass man sich nicht so verpanzert. Weil ich merke das auch an mir selber, dass man hat irgendwie Kopfhörer drin und man guckt vielleicht nicht so um sich rum, gerade irgendwie, wenn so irgendwie Rush-Hour ist oder so, ne, und dann guckt man halt nicht die Leute um sich rum an, sondern man will von A nach B kommen und man weiß, man sieht, wenn man dann, keine Ahnung, am Bahnhof Zoo oder am Alexanderplatz umsteigt, dann sieht man ganz viele Sachen, die einen potenziell belasten und dann guckt man halt nicht so genau hin. Und ich glaube, dass man öfter mal sich, gerade wenn viel los ist, sich gegen diese Verpanzerung so ein bisschen, gegen diese Verpanzerung ankämpfen sollte und das wirklich wahrnehmen, was gerade dieses Stadtbild ist und dann eben, dass jeder mal so selber auf den Gedanken kommt, dieses Stadtbild besteht eben nicht daraus, dass da zu viele Leute mit, keine Ahnung, schwarzen Haaren und einem schwarzen Bart.
Nee, andersrum. Genau, weil es geht doch darum, dass man halt eben nicht sagt, es geht hier um die potenziellen Bedrohungen, sondern um die ganz realen Probleme, wie sie vor deinen Augen passieren.
Ja, es ist natürlich so, dass man, gerade wenn man irgendwie vielleicht abends alleine unterwegs ist oder so, dass man dann allen Fremden gegenüber in der Bahn oder so nicht mehr ganz so offen gegenüber tritt und dass man sich tatsächlich einfach so ein bisschen, ich will jetzt nicht von irgendwelchen Weirdos angequatscht werden oder so, ne? Das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber dass man dass man sich nicht mehr aus so einem Eispanzer, dass man sich nicht mehr mit so einem Eispanzer gegenüber der, man kann es nicht anders nennen, gegenüber dieser gesellschaftlichen Verelendung im öffentlichen Raum, dass man sich dagegen abschirmt. Und dass Äußerungen wie von Friedrich Merz und wenn dann Jens Spahn das nochmal bekräftigt und so weiter und so fort und Merz tritt nochmal nach, die leben davon, dass man das so, dass man halt in so einem, wie du gesagt hast, in so einem boulevardesken Verhältnis dazu steht. So, wir müssen das jetzt mal irgendwie uncovern. Oh, der ist actually ein Rassist, so.
Ja. Oh, what?
Wow. So, sondern dass man auch nicht sofort die Gegenargumentation hat, sondern dass man nicht direkt sagt, hey, wer das als das Problem im Stadtbild erkennt oder die Gefahr im Stadtbild, der ist nicht im Stadtbild, der ist nicht in der Stadt. Jemand wie Friedrich Merz der saß noch nie am Bahnhof Gesundbrunnen.
Und hat eine halbe Stunde einfach geschaut.
So, und wirklich, also lieber Friedrich, wenn du hier zuhörst, fahr einfach mal mit der U8 hoch bis Gesundbrunnen, dann guck einfach mal.
Und weißt du warum? Weil das machen alle aufrechten Demokraten.
So. Liebe Leute, lieber Ole, es war mir eine helle Freude.
Wir hören uns nächste Woche.
Wir hören uns nächste Woche.
Tschüss. Tschüss.